das ist erstmal was Reales. Das Reale ist, warum heißt denn Krebserkrankung Krebserkrankung? Was hat denn das mit Krebsen zu tun? Habe ich mal darüber nachgedacht? Dann gucken Sie mal nach im ICD-10, F51.3, Albträume. Was sind denn Albträume, die da vorkommen? Alben sind Hockgeister, die sich auf die Brust setzen und die Luftzufuhr abschnüren. Das behandeln Sie. Toll, wenn Sie das können. F44.3 wird es noch besser. Da behandeln Sie Besessenheit. Das heißt also magische Eingriffe eben halt in den einzelnen Körper. Das heißt eben halt die Inkubus- und Succubus-Theorie des Mittelalters behandeln Sie plötzlich eben halt. Komisch, ne? Dass das da drin steht. Ist ICD-10 alles, ne? Die WHO hat einen Ausschuss gegründet, eben halt für Religion in der Psychiatrie. Können Sie sich mal angucken, was die geschrieben haben. Gibt es auch eine Zeitschrift. Aus meiner Sicht ist es ziemlicher Blödsinn, weil das überhaupt nicht differenziert, eben halt die verschiedenen Formen halt davon. Also das heißt, die fliegende Nudel, ne, diese Vereinigung, hat ja den Antrag in Deutschland zugestellt, als Kirche anerkannt zu sein und ist anerkannt worden. Ne? Also, das heißt, um was es dann noch geht, wird immer verschwommener. Ich will das jetzt mit Ihnen aber ganz anders klären halt, und zwar mythisch am Anfang. Den Mythos von Orpheus und Eurydike werden Sie vielleicht kennen, der ist ja in der Literatur häufig verarbeitet worden, eben halt Opern und bei sehr vielen Schriftstellern. Orpheus, also Hera, die Eurydike, die wird von der Schlange gebissen, die stirbt, die kommt in die Unterwelt. Orpheus geht, will sie jetzt eben halt rausholen aus der Unterwelt er bekommt die Zusage eben halt, wenn sie hinter ihm geht und er sich nicht umdreht. Halt, ne? Das ist sozusagen die Bedingung. Der Mythos, es gibt zwei Formen des Mythos. Der eine Mythos sagt eben halt, die Orgie geht hinter ihm. Orpheus ist sie unsicher, ob sie denn das ist, was da hinter ihm herkommt. Eben halt, und dreht sich um. Das heißt, er will erkennen, wer das ist und was das ist, was da hinter ihm geht. Die andere Form des Mythos ist, der greift sie. Also das ist das erste, war bei Vergil. Jetzt die zweite Form ist jetzt bei Ovid. Da tastet sie nach ihm, aber sie ist ja noch ein Schatten und er spürt nur etwas eben halt. Aber beide Male, indem er sich zuwendet, verschwindet das. Das heißt, im ersten Erkenntnis, theoretisch, wenn wir es mal auslegen, wenn wir nur versuchen, uns einer Sache wirklich zuzuwenden, verändern wir die Sache und uns selber. Nicht? Das wäre die erkenntnistheoretische Folgerung daraus, wenn wir es uns philosophisch angucken. Aus dem zweiten kommt was Emotionales raus. Halt, ne? Da gibt es so eine Art Gefühl, ne? Halt, das dabei eine Rolle spielt. Aber auch dieses Gefühl reicht nicht hin eben halt. Denn dieses Gefühl richtet sich auf einen Schatten, ne? Auf eine Tote, ne? Die doch gar nicht lebendig ist. Also wir haben zwei erkenntnistheoretisch unterschiedliche Sachen. Das erklären wir mit einem neuen Mythos, mit dem anderen, der im Moment so viel verwendet wird. Das ist der Mythos von Narziss, um Narziss. Es geht um den Narzissmus dann, nicht? Werden Sie schon ahnen. Dieser Mythos hat drei Formen. Die meistverwendete und von Freud verwendete ist die späteste Form. Der alte Mythos ist eigentlich der von Echo, der wurde vorangebunden an den von Narziss in der Tradition halt nach. Also der Mythos von Narziss ist der jüngere Mythos. Echo ist eine geschwätzige junge Dame gewesen, die hat immer die Juno bequasselt, damit die nicht dahinter kam, eben halt, damit Zeus sich mit anderen Frauen einließ. Ne? Und wurde bestraft. Und deshalb konnte sie nur keine richtigen Sätze mehr sagen, sondern es wurden bloß immer die letzten Silben wiederholt. Diese, nehmen wir mal, wenn wir den ganz ersten Form des Nymphos nehmen, ich weiß nicht, welche Vorstellung Sie von Narziss haben, wenn Sie ein Bild im Kopf machen halt. Es steht nur in dem ganz ersten Mythos darin, dass Narziss schön war. Die meisten stellen sich bei Narziss eigentlich was Schönes vor, ne?
Schön.
Das ist aber nur im ganz alten Mythos, in der ältesten Form. In dieser ältesten Form eben halt bekommt Narziss lauter Zuwendung von Männern. Die interessieren sich für ihn, weil er schön ist halt. Und die wehrt er ab. In den neueren Formen, in zwei anderen Formen eben halt, geht es um andere Sachen. Da ist auf der, bleiben wir mal bei diesem, mit der Echo. Echo ist diese Nymphe und die verliebt sich in Narziss halt, ne? Aber Narziss hat kein Interesse. Also Narziss war aber auch schon als, sozusagen als Opfer der Schwulen auch nicht, hat sich auch nicht interessiert. Aber jetzt eben halt, dafür hat er auch kein Interesse halt, ne? Und der ist ungefähr 15, 16 Jahre alt, nach den Mythen, wenn man sich das auslegt. Und er ist was ganz anderes. Er sucht nach einem Gegenüber, heißt das halt. Narziss sucht sein passendes Gegenüber. Und hat für nichts anderes Interesse. Und dieser etwas dämliche junge Mann guckt nun in den See, ins Wasser rein und sieht dort eben halt so ein Spiegelbild. Und denkt, das ist mein Gegenüber. Und jetzt versucht er in diesem Mythos das Bild zu küssen. Eben halt, ne? Aber damit zerrinnt das Bild. Das heißt, und die Geschichte geht weiter. Nachher Narziss, sowohl Echo als auch Narziss sterben, ne? Halt, die sterben. Von Narziss bleibt nämlich übrigens die Narzisse an dieser Stelle nachher, nicht? Die Blume, das ist eine Natursage eben halt, ne? Die bleibt noch übrig. Da steht nichts von objektiver Selbstzuwendung nach Gier von sich selber oder sowas. Das steht überhaupt nicht drin in diesem Mythos. Das wurde hineingelegt. Von Freud hineingelegt, aber auch von anderen Autoren hineingelegt. Das steht nicht drin, muss man einfach sagen. Das heißt also, wenn wir diesen Mythos aber so nehmen, in dieser Fassung, dann geht es um was ganz anderes, nämlich beide, Echo und Narziss, sind deutlich beziehungsgestört. Ne? Und die suchen nach einem passenden Gegenüber, schaffen das nicht und sterben daran. Ne? Das wäre eigentlich sozusagen der Mythos eben halt. Jetzt haben wir diesen Narziss ja eben halt auch auf dem Tablett im ICD-10 noch nicht, aber als Untergruppe eben halt. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt gibt es ja die empirische Psychologie, die untersucht natürlich das. Was ist denn das halt, dieser Narzissmus? Und die empirische Psychologie will auch Tests draus machen. Sie hat 28 Tests geschafft, eben halt von Damar. In metatheoretischen Analysen kommt bei den ganzen empirischen Studien raus, Vulnerabilität und Größenwahn. Das sind die Kennzeichen sozusagen empirisch. Jetzt drehen wir das mal um. Vulnerabilität und Größenwahn ist gleich Narzissmus? Stimmt doch was nicht. Das heißt, die Empirie oder die wissenschaftliche Psychologie muss ja Moderatoreffekte wegnehmen, damit sie etwas untersuchen kann, zum Ergebnis kommt. Ne? Indem sie das aber wegnimmt, so die Erkenntnistheorie am Anfang, ne, genähert sie sich dem nicht unbedingt, ne, sondern sie bleibt, vielleicht verschwindet ihr Objekt sogar dann eben in dem Moment, wenn sie das untersucht. Das mit der psychoanalytischen Deutung hatten wir auch schon da dran. Jetzt gucken wir aber mal nach, dieses Narzissmuskonzept, also es wird meist, wenn Sie auch selber wissen, falsch angewandt auch noch dabei halt, nicht? Also im Moment werden als narzisstisch immer Männer diagnostiziert, nicht? Wenn ein Mann eben halt hübsch aussieht oder sowas, dann ist er krank. Es gibt kaum einen Begriff des gesunden Narzissmus, sondern es wird in der Therapie meist negativ akzentuiert. Bloß verstehen Sie, ohne gesunden Narzissmus geht die Sängerin nicht auf die Bühne. Ne? Ne? Also das heißt, es gibt auch sowas anderes, einen gesunden Narzissmus halt. Kommt aber in der Psychotherapie kaum vor. Das ist so einer dieser Kritikpunkte. Warum nun bei den Männern? Können Sie sich überlegen, vielleicht, warum das so gemacht wird. Es gibt auch bloß ein psychoanalytisches Buch, ne? Etwas zurückliegend, schon in der Erscheinung 1984, erste Neuauflage, glaube ich, vor 4 Jahren, das bekannter ist eben halt über weiblichen Narzissmus. Der weibliche Narzissmus fehlt häufig in den Betrachtungen. Der kommt aber vor. Bloß, was sieht man denn heute als weiblichen Narzissmus eben halt? Die junge Studentin, die junge Frau eben halt, die muss alles können eben halt. Also ich muss am besten sein eben halt, ich muss das schaffen. Und in der Prüfung, wenn ich keine Eins habe, weine ich. Ne? Nachher. Ne? Also das ist auch so eine Form. Das heißt, ein riesiger Leistungsdruck, der übernommen wird eben halt, um das eigene Selbstbild eben halt erhöht eben halt leben zu können. Jetzt gucken wir uns das nochmal weiter an eben halt, wenn wir mal ein bisschen am Narzissmus bleiben. Was wird dann gemacht? Dann sagen die jungen Kollegen halt häufig, also da mache ich Schematherapie. Eine Schematherapie ist ja das richtige Verfahren halt dafür. Bei der Schematherapie, also jetzt mal böse gesagt, da kommt ja das innere Kind vor. Ich weiß nicht, ob auch aufgefallen ist, sehr viele von der jungen Leute haben Rechtschreibstörungen. Die schreiben dann immer inneres Kind klein. Das heißt, inneres Kind klein geschrieben während der Schwangerschaft. Ne? Also, das ist nicht, die vergessen immer, dass das eine Kategorie ist, eben eine therapeutische, und dann schreiben die es klein. Dann nehmen wir mal an, dieses innere Kind ist jetzt da. Und da geht es immer darum, dieses innere Kind muss getröstet werden. Weshalb denn überhaupt? Weshalb muss das Kind getröstet werden? Das innere Kind leidet, wird vorausgesetzt. Es gibt böse innere Kinder und Kinder, ne? Sehr böse Kinder halt auch. Ne? Das gibt's nicht, nicht. Sondern es geht immer auf das Leid und auf eine sozusagen Hebefunktion, eben halt, wenn man es mal neutraler beschreibt, eben halt aus dem Früheren heraus. So, jetzt kommen wir zum inneren Kind und wir setzen uns hin und wir arbeiten nach Modi, theoretische Kritik. Modi können beliebig viele erfunden werden. Eine Theorie, die aber einer Beliebigkeit der Erfindung des Gegenstandes eben halt hat, ist keine Theorie, ne? Sondern ist sozusagen Vorurteil. Vorurteile können allerdings auch richtig sein. Jetzt geht es weiter, wir setzen uns dahin und dann sagen wir, ja, wir trauern doch über das, was wir damals erlitten haben eben halt. Und Sie stellen sich doch das vor, was haben Sie denn damals erlitten? Es ist eine Rekonstruktion von Gefühlen. Kein direktes Erleben der Gefühle. Wiedererleben von Gefühlen geht nicht. Das steht nämlich ein Zeitfaktor schon dazwischen. Ne? Auf was beziehen wir uns denn dann aber, wenn wir das machen, halt dabei? Ist das Ganze eine Art histrionischer Illusion? Die wir da haben, die wir da machen. Was ist denn das halt? Das innere Kind ist ja übrigens methodisch gesehen, handelt es sich ja um eine Kindesentführung. Ne? Also das innere Kind ist ja aus der Psychoanalyse entführt worden, jetzt in die Verhaltenstherapie, in die dritte Wende halt. Die vierte kommt demnächst, da vermuten schon einige, dass jetzt die Träume auch kommen halt. Ne? Also das heißt, es gibt dort auch eine sehr, sonderbare Bewegung, die nicht mythenfrei ist halt, nicht? Also ich will ja das mythische Inhalt mehr daran eben halt stellen. Das Zeug hilft übrigens halt auch, ja, so wie EMDR hilft auch, obwohl die neurologische Theorie hinter EMDR, die halte ich für ziemlich blödsinnig, nicht? Also das durch Klopfen nur mit der rechten Hand aufs linke Knie eben halt, ja, dann die Hirnwindungen wachsen sollen, das ist doch bescheuert. Wer kann denn so einen Quatsch erzählen halt, ja? Also, aber es wird behauptet halt, ne? Das heißt, also, wir haben sehr verschiedene Sachen. Wenn das aber nun so ist, und jetzt bleiben wir mal in der Schematherapie, welches Verhältnis haben wir dann von Patient zum Therapeuten? Der Therapeut führt ja und fragt danach immer, wir nehmen doch jetzt mal den gesunden Erwachsenen. Wer ist denn der gesunde Erwachsene, bitteschön? Und wer sagt, wer gesund ist? Als Erwachsener. Das sagt eben halt die 25-jährige Therapeutin, der 25-jährige Therapeut, der aus sehr bürgerlichem Haushalt stammt und noch gar keine Krisen erlebt hat, der erklärt mir, was ein gesunder Erwachsener ist. Habe ich auch so ein paar Bedenken. Halt bei. Aber die andere Seite, es gibt natürlich Störungen, wo auch Magie vorkommt. Also die Zwänge, ne, zum Beispiel, ne? Fünfmal muss ich die Klinke runterdrücken, ne? Dann ist es in Ordnung. Alte Zahlenmagie, ne? Nur bei fünfmal ist es in Ordnung. Ne? In Schizophrenien gibt es natürlich auch sehr starke magische Vorstellungen eben halt dabei. Ne? Also wenn ich meinetwegen dreimal um den Tisch links rum laufe eben halt, dann hören diese Phoneme auf. Ne? So etwas halt. Also das kennen Sie aus den eigenen Erfahrungen ganz sicher eben halt. Ich will auf eine andere Schwierigkeit noch in diesem Zusammenhang hinweisen. Das sogenannte Empathiekonzept eben halt, das hat es auch in sich halt. Empathie ist dabei eine strukturelle Empfindung einer überlegenen Person gegenüber einer unterlegenen, wenn man so will. Was ist denn nun, wenn Ihr Patient für Sie ganz tolle Empathie empfindet eben halt? Wie würden Sie das nennen? Und wie kommt man da raus? Ja, also auch da steckt etwas, eine magische Struktur halt noch mit drin, wenn man das nicht für sich klärt. Wir haben zahlreiche Effekte. Also ein Therapeut führte mir mal vor, wie er eben halt als Tiefenpsychologe, also ich habe auch Tiefenpsychologie gemacht, als Tiefenpsychologe eben halt Psychosomatik einleitet eben halt, dann nimmt er eben halt das kartesianische Pendel eben halt und zeigt das eben halt, und also das ist so ein Lot am Faden, ne? Und das pendelt dann so hin und her und das kommt schließlich in Kreisbewegungen halt, ne? Und das ist das Modell für Psychosomatik, das er den Leuten beibringt. Das hat damit Psychosomatik nichts zu tun, sondern mit Physik und Physiologie, mehr nicht, ne? Denn das Ding pendelt, egal was Sie empfinden, denken oder sonst was machen, eben halt, das hängt überhaupt nicht damit zusammen. Das heißt, also das nennt man den sogenannten Carpenter-Effekt eben halt. Und der Carpenter-Effekt, dem wird meist angeschlossen dann in Therapien was Suggestives, der sogenannte Fora-Effekt. Das sind alles altbekannte Sachen. Das heißt, die Leute tendieren dazu, das zu empfinden, was sie erwarten. Das sind also sozusagen die einen anderen Seiten. Ich will Sie jetzt nicht weiter ärgern, sondern es soll ja diskutiert werden halt darüber. Ich will Ihnen nur Bilder vorstellen, eben halt, die da sind, eben halt, was man alles sehen kann und erleben kann. Die Diskussion sollte eigentlich eher den Effekt zeigen, das ist das, was ich sage. Bis dahin, tschüss.